Wenn man hier in Straßburg in das EU-Parlament möchte, jedenfalls als Besucher oder als Journalist, dann muss man durch einen Tunnel. Und unten unter der Erde, dann sind dann die Sicherheitskontrollen. Also man geht sozusagen aus der Realität in den Untergrund und kommt in diesem Parlament wieder heraus. Dort Abgeordnete sind René Aust aus Deutschland von der AfD und Harald Wilimski von der FPÖ aus Österreich, beide Delegationsleiter ihrer beiden Parteien. Ich glaube, sie müssen nicht durch diesen Tunnel, aber ich frage es mal etwas im übertragenen Sinne. Sind wir hier außerhalb jeglicher Realität?
Ich überlasse die Worte meinem geschätzten Kollegen Hart. Der ist ja schon sehr viel länger hier, deswegen kann er das noch sehr viel besser.
Wobei das impliziert, dass ich auch älter wäre, was natürlich ja. den Fakten entspricht. Aber es stimmt, dass man hier in einer Art Parallelrealität gefangen ist. Man kann als Besucher, das ist das Einzige, was man vielleicht noch nachjustieren kann, auch über normale Wege reinkommen. Es gibt auch diese Tunnelvariante, ja, aber es ist hier völlig abgekoppelt von der Realität, was passiert. Und das, was wir generell auch hier sehr oft in die Diskussion gebracht haben, dass hier 720 Abgeordnete, also viel zu viel in Wahrheit, aber dennoch über 30.000 Lobbyisten gegenüberstehen. Und das, was hier im Hexenkessel politisch, parlamentarisch fabriziert wird, ist eine Parallelrealität, die mit den Bedürfnissen der Menschen wenig und manchmal auch gar nichts mehr zu tun hat.
Ich will es mal sogar noch ein bisschen zuspitzen. Sie beide haben ja parlamentarische Erfahrung auch außerhalb dieses Hauses. Sie im Nationalrat, Sie im Thüringer Landtag. Ist das, was wir hier haben, vielleicht sogar eine Art Parlamentssimulation?
Also in jedem Fall ist es so, dass der Versuch der Einflussnahme von außen noch sehr viel größer ist, als man es zum Beispiel in Thüringen gewohnt ist. Dort hatte man auch den ein oder anderen Skandal, zum Beispiel mit der AWO oder Ähnliches, wo natürlich es auch ein bisschen die Vernetzung gibt zwischen den Parteien und dann diesen Organisationen. Das ist schon so. Aber nichts im Vergleich zu dem, was wir hier in Brüssel und in Straßburg erleben. Er hat es gerade eben schon angedeutet, wie viele Lobbyisten man ja hat auf immer noch zu viele Abgeordnete, aber trotzdem, die Ausmaße sind schon gewaltig. Brüssel ist der Ort auf der Welt, der nach Washington die meisten Lobbyisten überhaupt hat. Und das führt natürlich auch zu einer ganz bestimmten Atmosphäre. Man kann sich kaum irgendwo in Brüssel ins Restaurant setzen, ohne dass man sich sozusagen neben einen Lobbyisten oder so setzt. Natürlich nur im übertragenen Sinn. Aber es ist schon so, es sorgt für eine ganz spezielle Atmosphäre, in dem die Interessen dieser Lobbyisten und derer, die sie vertreten, sehr viel mehr Gewicht bekommen, sehr viel näher an die Abgeordneten gebracht werden als die Alltagsprobleme der Menschen. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass dieser ganze Betrieb in Brüssel und in Straßburg sich so entfernt hat von der Lebensrealität, von Cottbus, von Rudolstadt, von Gelsenkirchen, weswegen andere Parteien zunehmend gewählt wurden und gewählt werden. In ganz Europa im Übrigen, ja nicht nur in Deutschland und in Österreich. Damit eben auch wieder die wirklichen Alltagsinteressen der Bürger auch hier zu Wort gebracht werden.
Die Tatsache, dass hier so viele Lobbyisten sind oder auch in Brüssel, hat ja was damit zu tun, dass so viel Macht hier zusammengeballt ist. Im Grunde die entscheidende Macht nicht über ganz Europa, auch wenn die EU sich gerne mal damit verwechselt, aber doch über weite Teile des Kontinents. Und wir erleben jetzt eine Entwicklung, ich glaube schon seit Jahren, aber zugespitzt, wie mir scheint, in den letzten Monaten, die manche Kritiker als eine Antidemokratisierung oder als einen Demokratieabbau empfinden. Digital Services Act sei da als Beispiel genannt oder auch Demokratieinitiative, die in Brüssel gestartet wurde. Vor wenigen Tagen hat Ursula von der Leyen hier im Parlament eine Rede gehalten, wo sie so eine Art Resilienzzentrum für europäische Demokratie gefordert hat. Ralf Wilimski, entsteht hier eine Art EU-Geheimdienst? Mir schien das so.
Also ich finde das überhaupt lustig, weil es die wiederholte Maßnahme ist, hier Einfluss zu nehmen in die freie Willensbildung, um zu sagen, es gibt Fake News und wir kontrollieren, was in die öffentliche Debatte geworfen wird. Wie gesagt, dass die EU-Kommission selbst die größte Fake News-Schleuder ist, die es auf diesem Kontinent gibt. Und wenn man daran ansetzen möchte, Fake News zu streichen, müsste die EU-Kommission an sich selbst ansetzen. Aber ich bin radikaler Demokrat. Ich habe den Zugang, dass man hier eine lebhafte Debattenkultur haben muss, dass es Pro- und Kontra-Argumente gibt. Und wenn Leute Dinge verbreiten, die nicht der Faktenlage entsprechen, dann hat eine normale Demokratie ausreichend Regulative, sofort hier eine andere Wahrheit, die richtige Wahrheit vielleicht entsprechend darzulegen, Fakten nachzusteuern. Davon lebt die Willensbildung, dass jeder seine Meinung hat. Und wie gesagt, manchmal ist das Glas Wasser halb voll, halb leer, ist eine Frage des Blickwinkels. Und ein kurzes Zitat Zensur noch zu dem, was Sie gesagt haben. Mächtig ist dieses Haus nicht. Es ist ein Debattierverein. Wir haben hier über 20 Sprachen. Es ist auch kein Parlament im klassischen Sinn, kann so auch nicht funktionieren, ja, mit einer parlamentarischen Debattenkultur. Wenn ich daran denke, dass etwa ein Este eine lebhafte Rede hält und ich möchte hier einen Zwischenruf machen, wird der ihn auf Deutsch nicht verstehen, weil ich des Estnischen nicht mächtig bin. Und der Italiener vielleicht dann darauf reagieren möchte, aber auch nicht kann, ja, ist aufgrund der unterschiedlichen Sprachen fast nicht möglich, und auch bei 720 Leuten parlamentarische Debattenkultur zu haben. Und das, was wir gerne hätten, ein kleineres Parlament, das schlagkräftiger ist, das effizienter ist, das Einsparungen gegenüber der Öffentlichkeit auch entsprechend dokumentiert. Nur es geht leider noch mit der Mehrheit hier in die völlig falsche Richtung.
Also was mächtiger wird, ist die Europäische Kommission. Das wird mächtiger. In den vergangenen Jahren immer mehr. Es wird sich immer mehr angemaßt, was zum Teil auch überhaupt nicht in den Verträgen vorgesehen war. Aber wen interessieren auf der europäischen Ebene schon die Verträge? Das war schon während der sogenannten Euro-Rettungszeit nicht der Fall. Mir kommt es manchmal so vor, als gäbe es zwei unterschiedliche Demokratiebegriffe. Einmal unser Demokratiebegriff, der Begriff der Volkssouveränität. Das Volk hat das Recht, über sich selbst zu bestimmen. Und hat auch das Recht, ihr Wege zu gehen. Und wenn man der Meinung ist, sie wählen das Falsche, dann muss man sich in die politische Auseinandersetzung begeben und muss versuchen, seine Mitbürger zu überzeugen. Und wenn sie sich nicht überzeugen lassen, dann liegt es an einem selbst. Man muss also besser werden, man muss die besseren Argumente finden und Ähnliches. Dann gibt es auf der anderen Seite den linken Demokratiebegriff, wo das Ergebnis quasi schon immer vorausgesetzt ist, was das Schöne, Wahre und Gute angeblich sein soll. Und die Demokratie ist dann bloß immer das Werkzeug, das dazu dient, diese vorgefassten Ziele auch schon dann am Ende des Tages umzusetzen und durchzusetzen. Und alles, was dem widerspricht, widerspricht immer sozusagen sofort dem Geist des Schönen, Wahren und Guten, ist immer sofort gegen die Menschenrechte angeblich, ist immer sofort gegen die Freiheit, wie Sie sie beispielsweise verstehen. Unternehmerische Freiheit ist damit nun wahrlich beispielsweise nicht verbunden. Und deswegen, wenn man das aus diesem Blickwinkel betrachtet, dann wird einem, glaube ich, sehr viel schneller deutlich, worum es hier geht. Es geht denen darum, ihre Ziele durchzusetzen, egal wie. Und wir sind denen im Weg. Die Meinungsfreiheit ist denen im Weg, weil ja sie das einzig, die einzige Wahrheit dann auch tatsächlich vertreten sollen.
Mhm. Gut, dass Regierungen ihre Ziele durchsetzen wollen, das hat sicherlich die EU-Kommission, wenn man sie denn mal als Regierung bezeichnen möchte, de facto führt sie sich so auf. Natürlich nicht exklusiv, das will auch Friedrich Merz und das wollen auch andere. Aber
die Frage ist ja immer wie. Ja. Es gibt aus guten Gründen die Neutralität des Staates. Mhm. Das heißt, natürlich lässt man sich wählen, natürlich versucht man Mehrheiten im Parlament dann auch zu gewinnen und dann haben am Ende die Regierungen das zu tun, was die Mehrheiten des Parlaments möchte und daraus dann abgeleitet, was vorher das Volk an der Urne auch ausgedrückt hat. Das ist ja gar keine Frage. Aber es darf niemals so weit führen, dass die Neutralität des Staates ausgehöhlt wird. Dass zum Beispiel der Parteienwettbewerb ausgesetzt wird, indem die Opposition mit unfairen Mitteln bekämpft wird. Also nicht mehr versucht wird, auf Grundlage des besseren Argumentes die Bürger zu überzeugen, sondern indem sie zum Beispiel verboten werden, indem sie beispielsweise von Wahlen ausgeschlossen werden. Und das sehen wir auf diesem ganzen Kontinent. Wir haben es bei Joachim Paul in Ludwigshafen, haben wir es gesehen. Wir sehen es in Frankreich mit Frau Le Pen. Wir sehen es in Rumänien, wo die Wahl ja nicht nur rückgängig gemacht worden sind. Sie wurde rückgängig gemacht, da wurde eine Kandidatin ausgeschlossen, da wurde ein Kandidat ausgeschlossen. Das heißt, die Akzeptanz von demokratischen, von Wahlergebnissen ist hier auf diesem Kontinent kaum noch gegeben. Und es gibt immer weniger Bereitschaft, diese Wahlergebnisse letzten Endes auch anzuerkennen. Ein Beispiel dafür ist ja auch, dass man in Deutschland ernsthaft die Bestrebungen angeht, zum Beispiel die AfD, die ja nicht nur größte Oppositionspartei in Deutschland zu verbieten, sondern wir sind ja mittlerweile in den Umfragen die größte Partei überhaupt. Mehr kann man doch überhaupt nicht zeigen, dass es nicht nur darum geht, die eigenen Ziele umzusetzen, sondern auch, dass man bereit ist, nahezu jedes Mittel dafür einzusetzen, die eigenen Ziele durchzusetzen. Und das hat eine ganz andere Qualität, als wir es bisher in den Regierungen erlebt hatten.
Sie haben unter anderem Rumänien angesprochen, auch andere Wahlen, also Kandidaten werden von den Listen gestrichen. Das war bei Joachim Paul in Ludwigshafen bei der Oberbürgermeisterwahl so. Und wenn wir mal auf die EU-Ebene gehen, da hat ein zugegebenermaßen früherer Kommissar, also der nicht der aktuellen Kommission angehört, gesagt, wir haben es in Rumänien getan, wir können es auch, ich glaube, er ging auf die Bundestagswahl ein, aber wir können es auch bei anderen Wahlen tun. Harald Wilinski, hat er damit ungeniert zum Ausdruck gebracht, was man in Brüssel, und damit meine ich jetzt die Kommission, denkt?
Also ich sage ganz unverhohlen ja. Ich glaube, man möchte mit allen Mitteln versuchen, dass hier die Mehrheit jener, die diese Europäische Union in ein Gesamtgebilde transformieren wollen unter Ausschaltung der Nationalstaaten, rücksichtslos unter Anwendung aller auch illegitimen Mittel versuchen, diese Mehrheiten zu wahren. Und wir haben das erlebt in mehreren Staaten Europas, wir leben es bei euch in Deutschland, der Irrsinn, die stärkste Oppositionskraft verbieten zu wollen, nur weil es ihnen nicht genehm ist. Und das führt dann dazu, was ich großartig finde, dass die neue US-Regierung sich sogar zu Wort meldet und sagt, das ist keine Meinungsfreiheit mehr und ihr habt den politischen Diskurs beim Wähler zu führen und nicht eine Diskussion vom Zaun zu brechen, ob man vielleicht eine Partei, die unliebsam wäre, verbieten zu wollen. Und es wird wirklich immer brutaler. Wir haben den Attentatsversuch erlebt auf Donald Trump. Wir haben gestern diese schreckliche Hinrichtung von Charlie Kirk, diesem Aktivisten aus dem Bereich der jungen Konservativen aus den USA, erlebt. Wir haben hier in vielen europäischen Staaten ein Briefwahlsystem, wo ich einfach unterstelle, dass man hier, ich sage nicht grob manipuliert, aber Ergebnisse tuned, in die eine oder andere Richtung versucht da zu bewegen, was nicht in Ordnung ist. Auch hier haben wir einen Nachbesserungsbedarf. Und wenn Europa eine gute Zukunft finden will, dann ist es für mich nur möglich, indem man wieder Kompetenzen zurückschaufelt von hier in die Parlamente der Mitgliedstaaten, mehr direkte Demokratie ermöglicht, der Demokratie wirklich ernst nimmt und diese europäische Zusammenarbeit reduziert auf das, was sie eigentlich ursprünglich hätte sein sollen, Frieden, Freiheit, Sicherheit und Wohlstand für alle zu generieren, aber nicht diesen Wahnsinn, den wir Sie angesprochen haben und der generell hier immer wieder in Diskussion ist, hier eine zentralistische, undemokratische Union, die nur mehr den Konzernen dient, zu etablieren. Wir sind diejenigen, die dagegen kämpfen, glaube mit immer mehr Erfolg. Und am Ende des Tages, davon bin ich wirklich überzeugt, werden wir das Ruder noch rumreißen können. Aber das heißt, wir werden mit extrem vielen Widerständen und Problemen zu kämpfen haben. Aber wir bleiben da dran und ich glaube, dass es in absehbarer Zeit möglich sein wird, das, was sich da als Wende international manifestiert, auch in die europäische Politik zu bringen.
Lassen Sie uns zu den Perspektiven vielleicht etwas später kommen und nochmal analysieren oder schauen, wie ist der Ist-Zustand aktuell in der Europäischen Union. Ich hatte anfangs gesagt, es gibt verschiedene gesetzliche oder jedenfalls Regelungen, die die Meinungsfreiheit im Internet einschränkt. Es gibt Programme wie Rearm Europe. Ich glaube, jetzt heißt es irgendwie ein bisschen freundlicher. Safe heißt es.
Safe heißt es. Sehr schön. Da ist so Brüssel sehr kreativ immer in diesen Wortschöpfungen. Ja. Und immer haben sie irgendeine Bedeutung. Davon gibt es hier Hunderte und Hunderte. Aber tatsächlich sollte zunächst Rearm heißen, Wiederbewaffnung. Und dann hat man daraus jetzt nach Widerstand hat man jetzt diesen Begriff Safe.
Erster kleiner Einschub. Ehrlicher, man macht es wie die Amerikaner, die jetzt wieder Kriegsministerium sagen.
Naja, das ist ja ohnehin unser Weg, dass wir sagen, lasst uns doch die Dinge nicht schön schminken, sondern lasst uns die Dinge so benennen, wie sie sind. Und das, was hier in Brüssel geplant wird, leider hier in Brüssel geplant wird, das ist ja eine Aufrüstung. Es ist nicht nur Wiederbewaffnung und es ist nicht nur Wiederaufrüstung, sondern dafür sind wir auch als AfD im Übrigen seit 2017 im Bundestag immer wieder auch angegriffen worden, dass wir gesagt haben, wir wollen eine einsatzfähige Bundeswehr, die dazu in der Lage ist, unsere eigenen Grenzen auch zu schützen und natürlich dann auch im Rahmen der internationalen Beistandsverpflichtungen auch mit anderen zusammenzuarbeiten. Das haben wir immer gesagt. Aber das, was hier aktuell geplant wird und was ja auch in Deutschland angedacht ist, ist etwas, was weit darüber hinausgeht. Nicht nur wollte man die vergangenen Ziele wieder erreichen, dass die Bundeswehr einsatzfähig ist, sondern man möchte sich tatsächlich, es wird ja auch offen ausgesprochen, auf einen großen Krieg vorbereiten. Und das ist tatsächlich etwas, was wir in dieser Größenordnung ablehnen. Deswegen haben wir auch im Deutschen Bundestag zum Beispiel diesen Blankoscheck abgelehnt, diese Verfassungsänderung, die der Bundesregierung de facto die Möglichkeit erlässt, viele, viele 100 Milliarden Euro für Aufrüstung auszugeben, ohne dass uns bekannt ist, welche Pläne haben sie eigentlich. Wie soll das Geld eigentlich auch zum Beispiel sinnvoll eingesetzt werden? Wir haben die vergangenen Rüstungsprogramme ja gesehen. Was ist daraus geworden? Ist die Bundeswehr tatsächlich einsatzfähiger geworden? Da kann man doch nun wirklich große Zweifel haben. Und dass man vor diesem Hintergrund der Bundesregierung einen Blankoscheck ausgestellt hat, nein, das lehnen wir ab. Und darauf setzt dann nun noch die Europäische Kommission ein oben drauf, indem sie die Verschuldungsgrenzen, die sowieso in Europa kaum noch jemanden interessieren, für Verteidigungsausgaben überhaupt nicht mehr mit einberechnen, aber die Mitgliedstaaten geradezu dazu animieren, noch mehr und mehr und mehr sich, wie es der deutsche Verteidigungsminister, das soll er ja eigentlich sein, gesagt hat, wir müssen kriegstüchtig werden. Also insofern ja, ich fände es schön, wenn wir in Europa nichts mehr schönschminken, sondern die Dinge aussprechen, so wie sie sind, mit all den Problemen. Nicht nur im Bereich des Militärs, sondern auch gerade im Bereich der Migration, auch im Bereich der Sozialpolitik und vielen anderen Dingen. Ich kann mich da sehr erwärmen für Ihren Vorschlag.
Ein langer innenpolitischer Diskurs, aber kommen wir vielleicht wieder auf die EU-Ebene. Was wird hier eigentlich errichtet, wenn man sich das Treiben der Kommission ansieht? Ist das halt eine Art sozusagen europäische Diktatur gegen die Meinungsfreiheit und das interessiert mich fast noch mehr. Erhebt sich die Kommission damit über die Einzelstaaten oder macht sie in deren oder zumindest Einverständnis das, was eben ein Friedrich Merz oder ein Stocker in Wien einfach nicht machen kann, weil er dazu größten Widerstand hätte?
Ja, und deswegen war das gerade eben wichtig, das zu verstehen. Man kann das nicht so voneinander trennen, Nationalstaaten auf der einen Seite und dort ist die böse EU-Ebene, sondern das ist ja streng miteinander verwickelt über den Europäischen Rat, wo dann die Staats- und Regierungschefs dann zusammenkommen und eigentlich entscheiden sollen. Wenn man sich aber mal anschaut, was passiert da eigentlich, dann ist das so, dass die EU-Kommission sehr häufig dort mit Vorschlägen reingeht und zu 70 und 80% kommt das dann so raus, wie es reingegangen ist. Das heißt, die Europäische Kommission, die ja früher bloß Hüterin der Verträge war, darauf geachtet hatte, dass die Nationalstaaten das regeltreu umsetzen, was man gemeinsam beschlossen hatte, ist heute tatsächlich eine treibende Kraft in Europa geworden, was die politische Umsetzung dann ja letzten Endes auch in den Nationalstaaten umgeht. Und das hat natürlich dann auch ganz viel zu tun mit dem anderen Thema, das Sie gerade eben angesprochen haben, mit dem Thema Zensur der Meinungsfreiheit. Das geht ja in diesem Haus mittlerweile so weit, dass in den vergangenen Wochen darüber diskutiert worden sind, zunächst noch auf Mitarbeiterebene, das kommt jetzt demnächst auch noch auf der Abgeordnetenebene, hier die Meinungsfreiheit einzuschränken. Dass man also hier beispielsweise bestimmte Begriffe nicht mehr verwenden darf, dann wird einem das Mikrofon abgestellt. Man soll nichts sagen, was im Prinzip dem Geist hier widerspricht und was hier die Entwicklung stört. Man soll die Migrationsprobleme nicht in allzu scharfen Worten zum Beispiel kritisieren. Das heißt, selbst hier in dem Parlament, abgeleitet von dem Wort parler, sprechen, ja, wo das freie Wort gelten soll, selbst hier sind die Bestrebungen zunehmend, das Wort einzugrenzen und einzuschränken. Und was man dann mit dem Bürger vorhat, im Internet beispielsweise, mit Chatkontrolle und Ähnliches. Ich kann nur allen versprechen, dass wir uns als patriotische Kräfte auf diesem Kontinent dafür einsetzen werden, dass jeder frei seine Meinung sagen kann. Auch ein Herr Habeck, auch eine Frau Baerbock. Ich finde das sowieso immer gut, wenn sie den Mund aufmachen. Das ist die beste Wahlwerbung für uns. Die Leute sollen sich ganz frei und unabhängig eine Meinung bilden können von allen politischen Kräften und sollen dann selber entscheiden, wem wollen sie vertrauen. Und die Europäische Kommission arbeitet auch, also die europäischen Institutionen insgesamt arbeiten daran, auch hier in diesem Hause die Meinungsfreiheit einzuschränken. Aber darüber hinaus eben auch noch beispielsweise jetzt Resilienz, Demokratie-Resilienz-Institut zum Beispiel einzuführen, was auch immer sich dahinter verbergen soll. Gestern war es ja nur eine dieser wolkigen Worte. Wir werden mal sehen, was dabei rauskommt, aber viel Gutes wird es nicht sein.
Das Die Welt ist aus den Fugen geraten. Doch der Wunsch nach Frieden lebt in uns allen. In dieser Zeit haben viele Menschen das Bedürfnis, ein stilles Zeichen zu setzen. Jetzt die Friedensmedaille im Auf-ein-Shop bestellen. Ich habe Nein zum Krieg gesagt. Zeit zum Aufwachen. Mit unseren sorgfältig ausgewählten Büchern aus dem Auf-ein-Shop holen Sie sich den entscheidenden Wissensvorsprung. Über 900 Bücher in den Bereichen Politik und Geschichte, Corona, Gesundheit, Krisenvorsorge, Finanzen und vieles mehr. Bücher, die Ihnen das System am liebsten verschweigen würde. Holen Sie sich fesselnden Lesestoff. Jeder Einkauf unterstützt auch die Arbeit von Auf 1.
Was meinen Sie, Herr Wilimski, handelt hier von der Leyen, wenn wir es mal personifizieren, als die eiserne Königin Europas? Oder führt sie das am Ende aus, was die Funktionseliten in den Hauptstädten wollen?
Wahrscheinlich das, was Brotig heißt, singen könnte ich sagen. Lassen Sie mich ein praktisches Beispiel bringen, um das anschaulich zu machen, was sich gestern ereignet hat. Wir haben auf unser Betreiben eine Debatte gehabt, 10 Jahre nach dieser Merkel-Einladung, wir schaffen das. Und ich habe auch das Wort ergreifen dürfen für meine Fraktion und habe zur Zitation zweier europäischer Politiker dieses neue Buch von Gerald Groß mit mir mitgehabt, ja, wo ich Herbert Kickl und Viktor Orban präzise zitieren wollte. Und auf einmal meldet sich die Präsidentin zwar gesagt, nein, Sie können nicht ein Buch herausnehmen und aus diesem Buch zitieren und das Buch herzeigen, es geht nicht. In welchem Film bin ich hier? Ja? Ich bin seit über 10 Jahren hier Abgeordneter. Ich bin im Regelfall nie eine Unterlage mit, ja, aus der ich zitiere, dann lese ich zum ersten Mal ein Buch mit, aus der ich präzise zwei europäische Politiker zitieren möchte. Und Sie verbieten mir das allen Ernstes. Sagt, ja, wir haben hier die Vereinbarung nicht, ein Buch mitzunehmen. Ja. Sagt, hätte ich den Koran mitgehabt, wäre es natürlich kein Problem gewesen. Aber der Irrsinn war, dass dann die Präsidentin eine Saaldienerin angewiesen hat, mir das Buch wegzunehmen. Und ich die Diskussion begann und habe gesagt, wir sind hier in keiner Schulklasse, ich bin frei gewählter Abgeordneter. Das ist ein Buch, das in den Bestsellerlisten überhaupt ist und ich zitiere zwei europäische Politiker. Und sie werden mir das sicherlich nicht nehmen. Und das merke ich schon immer dann, wenn es unangenehm ist, dass man hier versucht, die Meinungsfreiheit radikal zu reduzieren. Und was in Wahrheit hinter den Kulissen stattfindet, ist ein Machtkampf. Man versucht sich hier Macht zu arrogieren. Ja, man versucht hier, wie es Juncker damals gesagt hat, man wirft etwas in den Raum, wartet, wie hoch der Grad der Empörung ist und wenn nicht zu hoch, macht man einfach weiter. Und genau das passiert hier. Und wir sind ja diejenigen, die sagen, lassen wir das nicht zu. Ja? Machen wir das zu einem wirklichen Parlament, ja, mit Debatte und Streitkultur, eine Auseinandersetzung, wie sie sein sollte. Ja? Geben wir Kompetenz wieder zurück in die Parlamente unserer Nationalstaaten. Ja? Und die Kommission, die angesprochen wurde, ist ja demokratisch durch überhaupt nichts legitimiert. Da werden einzelne Personen mit Hinterzimmer-Deals entsandt aus den Nationalstaaten, die dann Europa regieren und dann der Deal dieser nicht demokratisch wirklich aus meiner Sicht legitimierten Vertreter, wer repräsentiert dann die Kommission? In dem Fall von der Leyen ist ja ebenfalls ein extrem schäbiger Deal, der stattfindet. Wenn ich die Person von der Leyen anschaue, was die fabriziert hat in Deutschland mit den ganzen Beata-Verträgen als Verteidigungsministerin, bis hier zu den Pfizer-Verträgen, dann also mit NGO und Co. haben diese Dame gehört weg und zwar besser heute als morgen. Und wir sind halt dahinter, um das sicherzustellen, um Europa eine bessere Zukunft wiederzugeben. Und die Art und Weise, wie man uns bekämpft, ist brutal. Da schreckt man vor nichts zurück. Aber ich sage auch, ja, um diese drei Worte von Trump zu gebrauchen, fight, fight, fight. Ja, wir lassen uns nicht kleinkriegen, wir machen weiter.
Ein Instrument der Europäischen Union sind sogenannte Sanktionspakete gegen Russland. Gibt es 18 oder 19? Ich habe aufgehört zu zählen. Und da schließt sich vielleicht etwas der Kreis mit der Entdemokratisierung. Im letzten Sanktionspaket wurde, ich weiß nicht, ob wirklich zum allerersten Mal, aber mir war es vorher nicht bekannt, wurden 3 europäische, genauer gesagt deutsche Staatsbürger mit Sanktionen belegt. Das heißt, Sie können beispielsweise nicht mehr an ihr privates Geld kommen. Sie sitzen, sie sind nicht in Haft, aber sie sitzen in so einer Art Hunger- oder Schuldturm. Zwar ja nicht, weil sie sich im Ausland befinden. Das wäre rechtsstaatlich in den Einzelstaaten nicht möglich. Ohne Anklage, ohne Verteidigung, ohne alles. Ist das der Versuch, René Aust, Sie als Deutscher haben da wahrscheinlich den näheren Blick drauf, so eine Art absolutistische, nicht Rechtsprechung, sondern Machtausübung zu etablieren an den rechtsstaatlichen Verfahren der Mitgliedstaaten vorbei? Also haben wir jetzt hier wirklich eine absolutistische Diktatur, die mit Sanktionen arbeitet?
Das ist eine sehr umfassende Frage. Also lassen Sie uns zunächst mal auf die Sanktionen selbst eingehen. Sie haben es ja selber erwähnt, wir sind jetzt bei 18 Sanktionspaketen und der Erfolg, der damit erzielt werden sollte, jedenfalls von der Kommission und von den Nationalstaaten, der ist überschaubar. Man hat jetzt seit 3 Jahren uns angekündigt, Russland ist kurz davor zusammenzubrechen. Man hat sich darüber lustig gemacht, dass sie angeblich aus Kühlschränken und aus Waschmaschinen die Chips nehmen würden, um ihre Raketen zu bauen. Und Russland sei isoliert und man würde sie mit den Sanktionen in die Knie zwingen. Was haben wir tatsächlich gesehen? Wir haben erst in der letzten Woche und in der vorletzten Woche haben wir gesehen, die Shanghaier Organisation für Sicherheit, wo sie sich getroffen haben, Wladimir Putin, China, Indien und nahezu die Hälfte der Weltbevölkerung war dort repräsentiert. Da kann man nicht davon sprechen, erstens, dass Russland isoliert sei und zweitens auch, machen sie ihre Geschäfte einfach woanders. Diejenigen, die wirklich von den Sanktionen getroffen sind, sind die Leute hier in der Europäischen Union. Ich kenne das zum Beispiel auch aus Ostdeutschland, wie sehr die Landwirte darunter gelitten hatten, dass sie ihre landwirtschaftlichen Produkte zum Beispiel nach Russland nicht mehr verkaufen konnten. Auch Siemens hat zum Beispiel darunter gelitten, dass sie bestimmte Energiesysteme nicht mehr nach Russland liefern wollen. Nein, unser Weg ist ein anderer. Wir sagen, dass die Initiative von Trump die richtige war. Die hat jetzt leider noch nicht zum Erfolg geführt, leider noch nicht zum Frieden. Aber man muss es doch versuchen. Der gute alte Satz von Helmut Schmidt ist der einzig richtige. Es ist besser, 1000 Minuten umsonst verhandeln, als auch nur zuzulassen, dass eine Minute länger geschossen wird. Und deswegen unterstützen wir jede diplomatische Initiative, die dazu führt, dass hoffentlich bald das Sterben der ukrainischen Soldaten und der russischen Soldaten und der Zivilbevölkerungen endlich aufhört. Das Zweite, diese Tendenz dazu, den Rechtsstaat zu instrumentalisieren, erst einmal zu machen, einzuschüchtern, selbst wenn im Zweifelsfall am Ende das Ganze von einem Gericht wieder kassiert wird. Diese Tendenz haben wir nicht nur auf der europäischen Ebene, die haben wir im gesamten Westen, die haben wir auch in Deutschland. Man erinnere sich nur mal an das zwischenzeitige Kompaktverbot. Verbot und dann hat man erst mal gewartet, bis ein Verwaltungsgericht das Ganze aufgehoben hat. Also diese Tendenz haben wir ganz stark, dass die Exekutive versucht, nah an die Grenze des Machbaren zu gehen, im Zweifelsfall auch darüber hinaus und darauf zu warten, dass vielleicht ein Verwaltungsgericht das Ganze mal zurücknimmt, weil es natürlich auch sozusagen einen einschüchternden Effekt hat. Auch das führt ja schon dazu, dass es zu einer Verhaltensveränderung der Bürger auf diesem Kontinent und in unserem Land gibt. Und deswegen sagen wir ganz klar, dass wir dazu aufgerufen sind, diesen Missbrauch in der Öffentlichkeit deutlich zu machen, dass wir die Bürger darüber informieren müssen, was dieser Weg ist, dieser Einschüchterungsversuche, um viele zu erziehen, am besten sich nicht mehr zu diesen sensiblen Themen zu äußern. Und dass wir die Bürger auch dazu motivieren, in der Masse von ihrem Recht auf Meinungsfreiheit Gebrauch zu machen, weil sie uns alle nicht wegsperren können.
Lassen Sie uns zu unserem dritten und abschließenden Punkt kommen, denn wir haben nicht mehr so sehr, sehr viel Zeit. Harald Wilimski, Österreich ist ja der Europäischen Union beigetreten. 1994, die Bundesrepublik war irgendwie schon immer dabei. Und die Frage ist natürlich, welche Perspektive haben wir in diesem Brüsseler System? Manche sagen Austritt, manche sagen Reform, manche sagen, bringt sowieso alles nichts. Was wäre Ihre Perspektive?
Also hätte ich jetzt hier einen roten Knopf, auf den ich drücken könnte und ich könnte ungeschehen machen, dass Österreich all die negativen Entwicklungen in der Europäischen Union hat mitmachen müssen. Ich würde keine Sekunde zögern, diesen Knopf zu drücken. Nur die Situation ist eine komplexere. Ja. Man kann, ich sage einmal, aus einem Fisch ganz einfach eine Fischsuppe machen, aber aus der Fischsuppe ist es dann schwieriger, den Fisch wieder rückzuentwickeln. Und wir haben uns im Währungsbereich, im Bereich der Währungsreserven so tief in diese europäische Gemeinschaft hinein entwickelt, dass diese einfache Methode zu sagen, danke, es reicht uns, so nicht möglich sein wird. Aber, und davon bin ich überzeugt, weil wir als FPÖ in Wald die erste Europapartei in Österreich waren und wir vom Atlantik bis zum Ural diese Idee des Europas der Vaterländer, wo eine Gemeinschaft von Staaten auf Augenhöhe zueinander und in Freundschaft miteinander an der Sicherung von Frieden, an Freiheit und Wohlstand für alle gemeinsam wirken, verfolgt haben. Und für uns war halt eine Wendesituation da mit Maastricht und mit Lissabon und mit der immer tieferen Vergemeinschaftung und mit all dem, was wir da heute manifestieren. Jetzt sehe ich eine Situation, wo ich meine, dass wir ausreichend reformatorische Kräfte hier sind, die alle zusammenfinden müssen, um dieses Haus Europa, das ja ein gutes ist, nicht einzureißen oder nicht einfach zu sagen, danke, tschüss, wir gehen. Das wäre zu komplex, würde zu einem zu großen Problem, glaube ich, auch führen. Aber wir werden rasant mehr, wo wir einfach sagen, wir tauschen das Management aus, wir tauschen die Führungsebene aus. Weg mit diesen von der Leyen und diesen seltsamen Kommissaren und dieser irrwitzigen Politik und lasst uns gemeinsam unseren Kontinent zurückerobern für unsere Staaten, für unsere Völker, für unsere Parlamente, für die Demokratie, für Freiheit auf unserem Kontinent. Das ist ein gutes Ziel. Und ich habe hier so viele Menschen kennengelernt, quer durch Europa, wo ich sage, großartige Menschen, von den Spaniern bis zu den Osteuropäern, von den Skandinaviern, quer durch alle Staaten. Und ich sage, die denken alle wie wir, bis jetzt auch in die USA, wo es ganz massive Zirkel gibt, die wie wir denken. Und lasst uns gemeinsam die Normalität wiederherstellen. Lasst uns in Freundschaft zueinander auf diesem Kontinent Frieden sicherstellen, wieder am Wohlstand arbeiten und tauschen wir dieses völlig irrwitzige Management der Europäischen Union einfach aus. Das wäre mein Ziel.
Ich glaube, die AfD hat da ein Konzept, das nennt sich irgendwie Gemeinschaft souveräner Staaten.
Ja gut, unsere Fraktion heißt ja Europa der souveränen Nation. Das ist in der Tat so. Ja, wir wollen es mal ganz kurz zusammenfassen. Ein Weg könnte sein, dass wir sagen, es gibt tatsächlich viele Reformkräfte in der Europäischen Union, mit denen man das gemeinsam machen können. Wenn wir einen Kanzler stellen und wenn Österreich mit Herbert Kickl den Kanzler stellt, dann haben wir Viktor Orban und man kann über diesen Europäischen Rat viel machen. Wenn wir also einen Kanzler stellen, dann versuchen wir, diese Reform umzusetzen. Wenn das selbst dann nicht möglich ist, dann, und so steht es auch in unserem Grundsatzprogramm, dann braucht es eine Volksabstimmung darüber, ob wir in diesem Club dabei bleiben wollen. Aber es ist in der Tat so, zunächst einmal müssen wir feststellen, dass sich ja eine ganze Menge bewegt, dass wir mehr und mehr die Chance bekommen, auch in Frankreich einen anderen Staatspräsidenten oder eine Staatspräsidentin, wir werden sehen, was die nächsten Jahre mit sich bringen, zu bekommen. In Österreich habe ich gerade eben erwähnt, auch in Schweden hat sich eine ganze Menge getan. Das heißt, die Hoffnung, die Harald Wilimski gerade eben genannt hat, sozusagen, dass die patriotischen Kräfte den Laden übernehmen und dann reformieren, die besteht in der Tat. Sollte das nicht möglich sein, weil zum Beispiel in anderen Ländern nicht einen solchen patriotischen Umschwung es geben wird, wenn weiterhin darauf beharrt wird, Deutschland soll der Zahlmeister für ganz Europa sein mit den Transferleistungen, dann ist das mit uns nicht zu machen. Dann werden wir eine Volksabstimmung machen. Und ich glaube, das ist ein fairer und gerechter Weg. Auch wir haben vorhin über Klartext gesprochen. Mit einem Kanzler, Reformpolitik, ist das nicht möglich, Volksabstimmung. Das ist ein klarer Weg.
Im Grunde stehen sich ja zwei Kräfte, so nehme ich es jedenfalls wahr, gegenüber, wenn wir es mal auf der Europäischen Union betrachten. Eine Kommission und Kräfte, die diese Zentralisierung, diese Entdemokratisierung weiter wollen, die also hier einen Machtblock schaffen und den als Europa bezeichnen und dann ihr Konzept. Und ich frage mich, also die eine Möglichkeit ist, dieser Machtblock setzt sich durch, dann ist sozusagen alles beantwortet. Wenn er sich aber nicht durchsetzt, wenn dieses EU-System kollabiert, ist dann möglicherweise die Idee der europäischen Zusammenarbeit so diskreditiert, dass eine Reform einer solchen Union ohnehin in den nächsten 20, 30 Jahren nicht zu sehen ist, weil dann ist es einfach weg, dann will es keiner mehr.
Nein, das sehe ich nicht so. Denn es gibt ja durchaus auch große, wichtige und positive Aspekte der europäischen Zusammenarbeit. Das ist zum Beispiel der Binnenmarkt. Ich werde mit Sicherheit nicht den deutschen Unternehmern erklären, dass sie künftig innerhalb Europas wieder anfangen müssen, Zölle zu bezahlen. Das ist also etwas, was wir beibehalten wollen. Und da gibt es ein klares Bekenntnis der Alternative für Deutschland, den Binnenmarkt auch zu behalten. Etwas Zweites ist hoffentlich, wenn wir es geschafft haben, erstens unsere europäischen Außengrenzen so gemeinsam zu beschützen, dass niemand aus dem arabisch-afrikanischen Raum illegal unseren Kontinent betreten kann, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite Remigration so umgesetzt haben, dass wir die großen Probleme der vergangenen 10, 15 Jahre wieder rückgängig gemacht haben, dass wir dann auch wieder zu dem zurückkehren können, was vor dem Ersten Weltkrieg im Übrigen schon europäische Normalität war. Damals gab es nämlich keine Schlagbäume, damals gab es keine Grenzkontrollen. Das heißt, auch das ist ja etwas, woran sich gerade die jüngeren Menschen in Europa ja auch gewöhnt haben, diese gewisse Freizügigkeit, nicht mehr an jeder Grenze auch seinen Pass herausholen zu müssen, dort stehen zu müssen und so weiter und so weiter. Das heißt, es gibt große Errungenschaften und diese positiven Aspekte, die es gibt, die wollen wir beibehalten. Binnenmarkt, Freizügigkeit. Das setzt aber voraus, dass wir dort, wo es große gemeinsame Interessen gibt, die auch durchsetzen. Ich habe zwei davon genannt. Schutz der europäischen Außengrenzen, Remigration für ganz Europa. Aber beispielsweise auch, dass im Bereich der innereuropäischen Migration es nicht so sein darf, dass dass aus bestimmten Ländern es Sozialzuzug nach Deutschland gibt. Ja, wir kennen diese Berichte aus Rumänien, wir kennen diese Berichte aus Bulgarien, wo ganze Dörfer umgezogen sind in die Sozialbauwohnungen nach Berlin und ins Ruhrgebiet. Das darf es auch nicht mehr geben und das wird es mit uns auch nicht mehr geben. Das heißt, unser Weg ist das Gute behalten, aber das Negative abschaffen. Und das macht man, indem man diese Europäische Union, Harald Wilimski hat das gerade erwähnt, radikal zurückführt auf das, wofür es ursprünglich mal gedacht war. Und all das, was darüber hinaus gewachsen ist, diese vielen Stellen, um Parteileute unterzubringen, die den ganzen Tag nichts zu tun haben, außer krude Ideen zu entwickeln, die radikal zurückzuführen in der Tat. Und dann haben wir tatsächlich auch ein Europa, das so schmal ist, so effizient ist, dass es den Bürgern Vorteile bringt, dass es den Nationalstaaten, den Völkern Europas Vorteile bringt, aber nicht so groß ist und nicht so große Macht hat, dass es dazu in der Lage ist, zum Beispiel die Nachteile für Deutschland immer weiter in die Höhe zu treiben, indem man uns dazu zwingt, immer höhere Transferleistungen in andere Staaten zu geben.
Harald Wilimski, letzte Frage an Sie. Viktor Orbán, der Name fiel hier schon. Ist es eine Perspektive, ich glaube nicht für Länder wie Deutschland oder Frankreich oder vielleicht auch Italien, aber für kleinere Länder, es so zu machen wie Ungarn, wir bleiben zwar in der EU, aber was uns aus Brüssel nicht gefällt, das setzen wir einfach nicht um?
Ja, absolut. Ganz kurz, wir haben 2016 die Situation gehabt, dass die Briten in einem Volksentscheid gesagt haben, danke, tschüss, goodbye, es reicht uns, aus der Europäischen Union ausgetreten sind. Und dann gab es eine Schrecksekunde in der Europäischen Kommission und man hat in einem Weißbuch 5 Szenarien vorgestellt. Also Szenario Nummer 1 war weiter wursteln wie bislang, Szenario Nummer 2 war Binnenmarktszenario, das du erwähnt hast. Szenario Nummer 3 war die Koalition der Willigen, wo man sagt, es kooperieren nur mehr die Staaten miteinander, die kooperieren wollen in bestimmten Bereichen. Szenario 4 war die generelle Rückholung von Kompetenzen zurück aus Brüssel in die Nationalstaaten. Und das 5er-Szenario war die sogenannte Ever Closer Union, wo man quasi hier zentralisiert. Man sollte eine Antwort darauf geben, hat sie bis heute nicht gefunden. Die Europäische Union wehrt sich darauf, eine Antwort zu geben. Und das, was wir machen von der FPÖ, ist einfach zu sagen, entscheidet euch in der Variante 3 oder 4, das ist nur mit die Staaten, sollen in den Bereichen zusammenarbeiten, tiefer, wo sie auch das wollen, oder generell die Rückholung von Kompetenzen von hier in unsere Mitgliedstaaten. Damit ist europäische Zusammenarbeit aber generell gewahrt und der Zusammenhalt ist gewahrt. Und ich sage, ich unterschreibe voll, was René ausgesagt hat und gehe ein kleines bisschen weiter. Ich glaube, das ist auch etwas, was du unterstützen kannst. Nämlich sage, Kooperation, wenn es zum Beispiel geht, gemeinsame Krebsforschung. Ja, natürlich, warum nicht? Generell im Forschungsbereich. Ja, da unsere Jugend die Möglichkeit haben, quer durch Europa studieren zu können, Sprachen zu lernen, ja, bestmögliche Ausbildungspakete zu halten, im Verkehrsbereich Schienensysteme anzupassen. Ja, all diese Dinge sollen wir tun, sollen wir machen. Ja, aber lassen wir den ganzen Rest weg, ja, unter dem ganz Europa leidet die Bürokratie, ja, verbundenen Kappen mit den Flaschen, was jetzt da gemacht wurde, mit den Bräunungsgraden für Pommes frites, ja, die Sanktionspakete gegen Russland, diesen ganzen Irrwitz, ja, mit Demokratie-Resilienzpaketen, die niemand braucht, wir brauchen echte Demokratie und keine Demokratie einschränken, wie sie hier stattfindet. Da liegt die Zukunft von Europa. Lasst die Zügel, ja, lockerer, gebt den Staaten wieder mehr Macht zu entscheiden. Ja, lass Demokratie auch wieder zu in den Staaten, da sind wir am richtigen Weg. Insofern hat Viktor Orban, um die Frage zu beantworten, recht. Ja, er ist ein Europäer, aber kümmert sich primär um die Ungarn. Wir als Österreicher sind auch Europäer, wollen uns um das FPÖ primär um die Österreicher kümmern. Und das sei wirklich, stimme natürlich euch zu. Und recht habt ihr damit, na, dem ihr sagt, Deutschland ist im primären Fokus der Politik, deutschen Politiker. Natürlich muss es so sein, wenn Politik funktionieren soll.
Ich bin gespannt, welche dieser fünf Varianten sich am Ende durchsetzt oder vielleicht sogar eine sechste, die wir jetzt noch nicht kennen. Das waren Benny Aust von der AfD, Harald Wilimski von der FPÖ, beide Delegationsleiter ihrer jeweiligen Parteien im EU-Parlament. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke für die Einladung.